Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Advent ist eine besondere Zeit. Eine Zeit, wo sich viele erinnern. Viele denken daran, wie war das, als ich Kind war? Wo die Mutter Plätzchen gebacken hat? Wie man den Stiefel rausgestellt hat? Es war ja Nikolaustag die Woche. Auf der einen Seite ist das eine sehr schöne Erinnerung, da kommt manchmal so ein wohliges, warmes Gefühl auf. Es kann aber auch eine traurige Erinnerung sein. Zum Beispiel, wenn Menschen, die früher noch lebten, nicht mehr da sind. Wenn zum Beispiel die Eltern verstorben sind. Manche trauert auch in der Adventszeit ganz besonders um seinen Ehepartner. Vielleicht ist er gestorben. Vielleicht ist auch eine Beziehung in die Brüche gegangen. Gerade für manchen Single ist die Advents- und Weihnachtszeit eine besonders traurige Zeit. Da wird Familie so richtig zelebriert. Umso schmerzlicher ist es, wenn man dann denkt, ich wäre auch so gern nicht mehr alleine. Und ganz besonders schlimm ist es, wenn man sich im Advent und zu Weihnachten erinnert an Kinder, die verstorben sind. Für Eltern und ganz besonders für Mütter ist es ja eines der schlimmsten Dinge, die es überhaupt gibt im Leben. Und wenn Trauer da ist, ist die Trauer besonders schmerzlich und schlimm, wenn es abends so früh dunkel wird und die Abendstunden so lang und dunkel sind. So brauchen wir gerade in der Adventszeit oft Trost, Ermutigung. Und der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext ist ein Wort des Trostes von Gott. Ein Abschnitt aus dem 40. Kapitel des Propheten Jesaja, die Verse 1 bis 11. Da lesen wir: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausche seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Amen. Dieser Text ist gerichtet an die Israeliten, die in der Verbannung saßen. Das Südreich des Volkes war ja nach Babylonien in die Verbannung geführt worden. Der Prophet Jesaja, der lebte schon lange vorher im 8. Jahrhundert. 587 war der Weg nach Babylonien. Interessant ist nun, dass Jesaja schon mehrere hundert Jahre vorher das aufgeschrieben hat, was jetzt dem Volk helfen sollte. Viele Theologen, Bibelkritische, sehen das anders. Sie sagen, das kann ja gar nicht sein, dass das schon so vorher aufgeschrieben wurde. denn Jesaja kann das ja nicht vorher gewusst haben, was dann für das Volk richtig ist. Darum ist das hier ein anderer, der schreibt. Wenn man also in wissenschaftlichen Kommentaren nachliest, dann heißt das, dass die Kapitel Jesaja 40 bis 55 von einem sogenannten zweiten Jesaja geschrieben wurden. Im Theologendeutsch heißt das Deutero-Jesaja. Und die Kapitel 56 bis 66, die sich auf der Zeit nach der Verbannung beziehen, die sind dann von einem dritten Jesaja geschrieben, der Trito-Jesaja heißt. Stimmt das? Ich frage mal, warum sollte Gott nicht vorher schon etwas sagen, was dann für spätere Generationen gilt? Wenn das gar nicht möglich wäre, hieße das ja, Jesaja kann gar kein Prophet gewesen sein. Propheten zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie etwas sagen, was für die Zukunft gilt. Also können wir davon ausgehen, dass das tatsächlich Jesaja schon im 8. Jahrhundert so geschrieben hat. Übrigens können wir gerade beim Propheten Jesaja nachweisen, dass auch dieser Text über die Jahrhunderte, Jahrtausende ganz treu überliefert worden ist. Man hat Originaltexte von Jesaja aus der Zeit vor Jesus gefunden. Manche kennen das Stichwort die Höhlen von Qumran, da sind diese Texte gefunden worden. Originaltexte. Und dann konnte man vergleichen mit dem, was heute im Propheten Jesaja steht und hat festgestellt, bis auf ein paar ganz kleine Ungenauigkeiten ist der Text identisch. Das heißt also, 2000 Jahre lang wurde der Text ganz treu wiedergegeben. Und so können wir, ja, sind wir auf ganz geschichtlich sicherem Grund auch hier, was Jesaja heute sagt. Wir sehen also, Gott kann durch Texte in eine Zeit reden, die schon viel vorher entstanden sind. Damals beim Volk Israel, aber wenn das damals so war, kann das auch heute so sein. Dass Gott uns heute durch einen Text anspricht, der schon viele, viele Jahre, tausende Jahre vor uns geschrieben wurde. Das Volk Israel, das in der Verbannung saß, die brauchten auch Trost, so wie wir heute oft. Und darum schauen wir uns diesen Text unter der Überschrift an, Gott tröstet dich. Gott tröstet dich. Drei Dinge, wie Gott tröstet. Das erste, Gott tröstet dich, indem er sich dir neu zuwendet. Tröstet, tröstet mein Volk, so beginnt dieser Text. Und die Israeliten brauchten Trost, denn sie waren weit weg von ihrer Heimat. Und Menschen, die heute fliehen müssen, und das ist ja schrecklich, wie viele Menschen auch heute aus ihrer Heimat fliehen müssen, die wissen das, wie schwer das ist. Auch manche unter uns haben eine Heimat verlassen müssen, vielleicht aus beruflichen oder privaten Gründen. Und ganz schwer, das höre ich immer wieder in Gesprächen, ganz schwer ist dieser Gedanke, irgendwann die Wohnung oder das Haus verlassen zu müssen, weil es nicht mehr geht und in ein Altenheim zu ziehen. Oder zu überlegen, kann ich es verantworten, meine Mutter, meinen Vater in ein Heim zu geben? Und für die Israeliten war nicht nur das, es war noch schwieriger, weil die Heimat war verbunden mit Gott. Damals gab es ja noch nicht dieses, dass wir sagen, durch den Heiligen Geist ist Gott überall, sondern Gott war für die Israeliten ganz besonders im Tempel in Jerusalem. Das war der Ort, wo sie Gott nahe waren, wo sie Gott begegnen konnten. Und dieser Tempel war zerstört. Und sie waren weit weg von Jerusalem, weit weg von dem Tempelberg Zion, der auch hier in diesem Text vorkommt. Bisschen nachvollziehen kann vielleicht der eine oder andere das, wenn wir vielleicht an eine Kirche denken, wo wir konfirmiert wurden oder wo wir Erfahrung mit Gott mit verbinden und da können wir jetzt nicht mehr hin. Und noch etwas war für die Israeliten ganz schwer. Dass sie überhaupt in der Verbannung waren, das lag daran, dass sie schuldig geworden waren. Sie hatten sich also sozusagen selber eingebrockt. Die Verbannung war eine Strafe Gottes. Wenn wir unsere Heimat verlassen müssen, ist das meistens jedenfalls keine Strafe Gottes. Aber die Frage kommt ja bei manchem. Mancher fragt sich vielleicht auch, ja, was habe ich denn gemacht, dass ich jetzt so einen schweren Schritt gehen muss? Und da können wir so ein bisschen verstehen, was es für die Israeliten damals bedeutet haben muss, wenn Gott ihnen sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Und dann weiter, redet mit Jerusalem freundlich. Jerusalem steht hier für die Israeliten aus dem Südreich Israels. Die Bewohner des Nordreichs waren übrigens schon vorher verschleppt worden nach Assyrien. Und die im Südreich mit Jerusalem als zentraler Stadt, die war nach Babylonien gekommen. Dieses Wort, das hier übersetzt wird mit freundlich reden, heißt wörtlich ins Herz reden. Und dieser Ausdruck steht an Stellen, wo es darum geht, jemandem Zuversicht zu geben. Gott möchte also Zuversicht geben, indem er sein Volk im Herzen anspricht und ihn zeigt, ich bin für euch da. Und das möchte er auch heute Morgen tun. Möchte sie, möchte dich im Herzen ansprechen und dir sagen, ich bin für dich da. Besonders, wenn du gerade traurige Gedanken hast. Vielleicht auch traurige Gedanken, wenn du an die Weihnachtstage denkst. Wenn du vielleicht Angst hast, einen Menschen gerade dann schmerzlich zu vermissen. Gott spricht dir auch von einem Neuanfang. Er vergibt seinem Volk die Schuld, so lesen wir es hier. Und dann steht da noch, dass das Volk eine doppelte Strafe empfangen hat. Da fragt mancher sich, was heißt das denn? Doppelte Strafe. Dieses Wort doppelt kann auch im Sinne von entsprechend verstanden werden. Das heißt, das Volk wurde entsprechend seiner Schuld bestraft. Und damit ist die Strafe jetzt sozusagen abgegolten. Da fragt man sich, ja und? Und wir? Bekommen wir auch eine entsprechende Strafe? Der zweite Teil des Propheten Jesaja, Jesaja 40 bis 55, der hier mit unserem Predigtext beginnt, es ist der Teil im Alten Testament, der am deutlichsten davon spricht, was Jesus einige Jahrhunderte später tun wird. Ein paar Kapitel weiter stehen diese Verse, die mancher kennt, wo es heißt, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, aber ist um unserer Missetat willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das heißt, die Strafe, die das Volk Israel selbst tragen musste, die müssen wir nicht mehr selbst tragen. Das hat Jesus für uns getan. Diese Strafe trifft eben nicht mehr uns, sondern Jesus. Und wer an Jesus glaubt, kann sich fest darauf verlassen, ja, die Schuld ist vergeben. Die Strafe ist abgegolten sozusagen, wie damals beim Volk Israel, für uns durch Jesus. Die Geburt von Jesus, die wir bald feiern werden, ist darum nicht nur die Geburt eines kleinen süßen Kindes. Es ist die Geburt des Retters. Die Geburt dessen, der unsere Schuld getragen hat, durch den uns Gott zeigen möchte, ich bin immer für dich da, ich vergebe dir. Durch Jesus wird es überhaupt erst möglich, Gott zu begegnen. Ohne Jesus wären wir getrennt von Gott durch unsere Schuld. Hätten gar keinen Zugang zu ihm. Aber so können wir erfahren, Gott ist da. Und so lädt Gott dich ein, Jesus ganz neu zu vertrauen und zu erfahren, er spricht dich im Herzen an, so wie wir es hier lesen. Er wendet sich dir ganz neu zu. Ein zweites zum Thema Trost. Gott tröstet dich, indem er Veränderung möglich macht. Mancher denkt, immer nur das Gleiche. Jedes Jahr Weihnachten. Immer dieser Stress. Und dann von wegen Fest des Friedens. Immer kommt es irgendwo zum Krach. Ob auf der Arbeit, in der Familie oder sonst wo. Und unsere Welt ist in den letzten 2000 Jahren, in denen wir Weihnachten feiern, auch nicht friedlicher geworden. Und gerade in diesem Jahr, da haben wir ja den Eindruck, ja, es wird ja immer schlimmer. Krieg mitten in Europa. Können wir noch daran glauben, dass sich irgendetwas ändert? Die Israeliten in Babylonien haben das vielleicht auch gedacht. Wir bleiben jetzt hier. Die Heimat ist verloren. wird eh nichts mehr mit uns. Und da kommt der Prophet Jesaja und sagt hier, in der Wüste bereitet dem Herrn einen Weg. Das heißt, Gott kann gerade in Wüstenzeiten, und Wüstenzeiten stehen für Zeiten, wo es schwer ist, gerade in diesen Zeiten kann Gott einen neuen Weg zeigen. Das, was ihr, sagt Gott den Israeliten, was ihr nicht für möglich haltet, das kann Gott schenken. Er kann euch wieder in euer Land zurückführen, kann einen Weg durch die Wüste zurück zeigen. Die Wüste, die Jesaja hier erwähnt, sie erinnert auch an den Auszug aus Ägypten, wo das Volk damals schon durch die Wüste gewandert ist. Und so wird das Volk wieder durch die Wüste aus Babylonien ausziehen und in das Land zurückkommen, das Gott ihnen schon damals versprochen hat. Und tatsächlich, so kam es auch. Es gab den Weg zurück in die Heimat. Das Volk Israel konnte tatsächlich zurückkehren. Das war im Jahr 1538 vor Christus. Und es hat sich fortgesetzt in der Geschichte Israels. Das Volk Israel wurde dann später wieder verstreut in alle Lande. 70 nach Christus, der Aufstand gegen die Römer. Dann kamen die Römer ins Land, zerstörten wieder den Tempel und wieder fern der Heimat. Und dann dauert es etwas länger. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Staat Israel gegründet. Viele Juden konnten in ihr Land zurückkehren. Wieder ein Weg, den Gott seinem Volk gezeigt hat. Wir sehen daran, wie Gott wirkt, welche Kraft er hat. Vielleicht ist auch heute Morgen jemand hier oder hört dann im Internet oder woanders zu und denkt auch, meine Situation ist eigentlich aussichtslos. Vielleicht sieht es schlecht aus in der Gesundheit. Vielleicht gibt es Krach in der Beziehung. Vielleicht sind die Noten in der Schule schlecht und du fragst dich, komme ich wieder auf den grünen Zweig? Wenn du in einer solchen Situation bist, möchte Gott dir jetzt Mut machen und dir zusagen, auch wenn du es vielleicht nicht für möglich hältst, ich kann dir helfen. Du kannst dich darauf verlassen. Ich kann das, sagt Gott. Er kann wirklich Dinge verändern, die wir nicht für möglich halten. Wenn es hier heißt, dass Berge erniedrigt werden, kann das für dich heißen, dass was für dich aussieht wie ein unüberwindlicher Berg, was so vor dir steht, wo du denkst, schaffe ich nie darüber zu kommen, das kann Gott wegnehmen. Schließlich ist er Gott. Und vielleicht kannst du dann auch sagen, wie in Vers 5 hier angekündigt, die Herrlichkeit des Herrn ist offenbart. Ja, Gott kann Wunder tun. Manchmal tut er es so, dass wir es richtig sehen können, so wie das Volk Israel wieder in sein Land zurückkehren konnte. Und wenn ihr solche Wunder erlebt, vergesst sie nicht. So wie Israel auch den Auszug aus Ägypten nie vergessen hat, sich immer wieder daran erinnert hat und Jesaja hier daran anknüpfen kann. Manchmal sehen die Wunder Gottes aber auch unscheinbarer aus. Zum Beispiel, indem er uns auf wunderbare Weise Kraft gibt, Dinge durchzustehen, wo wir menschlich sagen, schaffen wir nicht. Ich kann mich an Zeiten in meinem Leben erinnern, wo ich heute mich frage, wie habe ich das eigentlich geschafft? Warum bin ich nicht zusammengebrochen? Das ist eigentlich ein Wunder, dass Gott mir die Kraft gegeben hat. Und so können wir vertrauen, er hilft, auf welche Weise auch immer. Er kann wirklich immer eingreifen, auch in ihrem, in deinem Leben, da wo du jetzt denkst, es geht nicht mehr. Oft fällt es uns schwer, dem zu vertrauen. Wenn ich mich persönlich frage, wie kann ich im Glauben wachsen, dann ist das der Bereich, wo ich wachsen möchte, dass ich lernen möchte, Gott mehr zu vertrauen. Vielleicht geht es Ihnen oder dir auch so. Wie können wir es lernen zu vertrauen? Ein wichtiger Schritt kann sein, das, was Jesaja hier in Vers 3 sagt, auf uns persönlich zu beziehen. Bereitet dem Herrn den Weg. Das kann heißen, bereitet dem Herrn den Weg in dein Herz, in dein Leben hinein. Und wie kommt Gott in unser Leben? Zum Beispiel durch sein Wort, dass ich mir Zeit nehme für Gottes Wort, vielleicht gerade jetzt in der Adventszeit. In dieser Zeit vor Weihnachten und zu Weihnachten, da essen viele Menschen nicht nur Plätzchen oder Lebkuchen, sondern auch Schokolade. Schokolade macht glücklich, heißt es. Und tatsächlich, Schokolade enthält sogenannte Glückshormone. Und so könnte man sagen, Gottes Wort enthält sozusagen geistliche Glückshormone. Das hilft, das tröstet, das stärkt. Und wir können auch darum beten. Es ist ja nicht nur, dass wir da Buchstaben haben, Worte lesen, sondern dass Gottes Geist wirkt. Wir können bitten, Herr, schenk du deinen Geist, dass du mir Mut machst. Und das kann trösten, zu wachsen in diesem Vertrauen, der Herr kann immer etwas verändern. Manchmal die Situation, manchmal auch mein Herz, dass er mir Kraft und Geduld schenkt. Noch ein drittes, Gott tröstet dich, indem er dir neue Hoffnung schenkt. Vielen Menschen wird gerade in der Advents- und Weihnachtszeit besonders die Vergänglichkeit des Lebens bewusst. Da erinnert man sich daran, wie war das, als ich noch jünger war, und denkt, ach ja, so wird es nie wieder werden. Das kann traurig sein, sich das klar zu machen. Alles, was vergangen ist, ist vergangen. Wir können nichts festhalten, nichts zurückholen. Und manchmal müssen wir endgültig Abschied nehmen. Abschied nehmen von früheren Lebensphasen, Abschied nehmen von der Welt, wie sie damals war. Vielleicht auch Abschied nehmen von einer Welt, wo wir denken zumindest, es ist einigermaßen konfliktfrei. Das hat sich geändert. Wir lesen auch in unserem Predigttext in Versen 6 bis 8 eindeutige Worte über die Vergänglichkeit. Die Menschen werden mit dem Gras verglichen, das verdorrt, und mit einer Blume, die verwelkt. Ja, so sind wir. Wir bleiben nicht immer jung und hübsch. Viele Menschen fühlen sich ja viel jünger, als sie eigentlich sind. Geht mir auch so. Aber fragt mal meine Kinder, ob ich jung bin. Nichts bleibt, wie es ist. Und eines Tages müssen wir ganz Abschied nehmen von dieser Erde. Das hört sich vielleicht deprimierend an. Aber für Jesaja war es das offensichtlich nicht. Denn gleich im nächsten Vers, da ist gleich zweimal von der Freudenbotin die Rede. Jerusalem, das heißt das Volk Israel, soll von der Freude an Gott erzählen. Warum diese Freude, wo doch alles vergeht? Je mehr wir sehen, dass nichts bleibt, wie es ist, desto mehr, so Jesaja, können wir uns auch an Gott freuen. Denn, Vers 8, das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Gott vergeht nicht. Was er sagt, das bleibt für immer. Wenn wir vielleicht daran denken, Advent und Weihnachten ist eben nicht mehr so wie früher, kann das trösten. Das Kind in der Krippe ist immer noch dasselbe. Dasselbe, derselbe Jesus, dessen Geburt wir vielleicht als Kind gefeiert haben. Es haben sich die Menschen geändert, die dabei sind. Es hat sich die Situation der Gesellschaft geändert. Aber der Inhalt des Festes, die Geburt von Jesus, das, was in der Bibel darüber steht, sein Wort, das hat sich nicht verändert. Gottes Liebe bleibt. Und sie wird auch bleiben, egal was in ihrem oder in deinem Leben kommt. Und selbst dann, wenn unser Leben zu Ende geht, bleibt diese Liebe. Und wir dürfen uns Jesus anvertrauen. Und darum ist das Wichtigste und Kostbarste in der Adventszeit, dass wir neu sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Und dann dürfen wir uns geborgen wissen in Gottes Hand. Und darum ist das so schön, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Er ist das Hoffnungszeichen Gottes in einer Welt, in der alles vergeht. Seine Auferstehung zeigt uns, wir haben Leben für immer mit ihm. Ein Leben, das nie aufhört, das noch schöner wird. Und im Glauben an ihn brauchen wir darum nie aufzugeben, können immer neue Hoffnung haben. Und das ist der stärkste Trost, den es gibt. Es gibt ein wunderschönes Bild für diese Geborgenheit bei Gott. Dieses Bild kommt immer wieder vor in der Bibel. Das Lamm, das geborgen ist bei seinem Hirten. Wir haben es hier auch im letzten Vers unseres Textes. Viele kennen den Psalm 23, wo es ja auch heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und so hat dieses Bild vom Hirten und dem Schaf schon unzählige Menschen getröstet und ermutigt. Und es kann auch uns helfen, gerade in diesen Zeiten, dass Gott sagt, ich bin da, ich kümmere mich um dich, wie ein Hirte sich um sein Schaf kümmert. Und ich werde einmal alle Schmerzen wegnehmen. Und das können wir weitersagen. Vers 9 lesen wir, sagt den Städten Judas, das ist euer Gott. Übersetzen wir es für uns. Sagt es Truppach, sagt es Silbach, sagt es Siegen, sagt es dem Ort, aus dem ihr kommt. Gott ist da, er hilft, er tröstet. Ich erinnere nochmal an die Aktion. Ein Licht für dich, ein Brief für dich, eine Möglichkeit, wie wir es weitersagen können. Oder Leute zum Alpha-Kurs einladen, die Einladungen liegen noch da draußen. Ladet ein, behaltet es nicht für euch. Übrigens, wenn ich anderen etwas von Hoffnung weitererzähle, dann kann das auch mich selber prägen, mir selbst neue Hoffnung geben. Denn es hilft, nicht nur auf die eigene Situation, auf die eigenen Probleme zu schauen. Da sind wir oft so gebunden, das ist alles so schlimm. Und wenn wir auf Jesus schauen und von ihm weitererzählen, weitet sich der Blick. Und das kann auch uns selber immer wieder Mut machen. Gott tröstet dich. Das möchte Gott dir heute Morgen zusagen. Er tröstet dich, indem er dir neu begegnet. Er tröstet dich, indem er Veränderung möglich macht. Und er tröstet dich, indem er dir neue Hoffnung schenkt. Lass dich von ihm trösten. Wir beten. Danke, Herr, dass du uns in diesen Adventstagen Trost zusprichst. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns trösten lassen, dass wir uns öffnen für dich und dass wir erfahren, du begegnest uns, du hilfst uns, du machst uns Mut. Und sei dir besonders bei den Menschen, die wir jetzt vielleicht auch vor Augen haben, die deinen Trost brauchen, stärke du sie und hilf auch uns, dass wir anderen Mut machen können und deine Hoffnung weitergeben können. Amen.